26 pairs of people.
And now in season 24.
Presented by Strabag Real Estate. Ja, herzlich willkommen wieder zur Serie 26 Börse People auf Audio CD.at. Und diese Season 24 des Karriere- und Werdegang-Podcasts ist presented by Strabag Real Estate. Ergebnisse, auf die man bauen kann. Mein Name ist Christian Drastil, ich bin der Host dieses Podcasts. Und mein zweiter Gast in Season 24 ist Manfred Wildfellner, Bereichsleiter Kaufmännisches Controlling und Consulting bei der Strabag Real Estate. Lieber Manfred, servus, willkommen im Podcast, nicht bei mir im Studio, sondern bei euch bei der Strabag Real Estate. Ich freue mich, servus.
Hallo Christian, danke für die Einladung.
Heute alles ganz anders, deswegen biete ich dir nicht Süßes oder Salziges an, sondern Süßes oder Süßes, Kinderriegel oder Kinderriegel?
Ich nehme beide Kinderriegel.
Beide Kinderriegel
für meine Kinder mit nach Hause.
Ist die richtige Antwort auf jeden Fall. Ja, Karriere, Werdegang, Podcast. Ich habe dich anmoderiert als Bereichsleiter Kaufmännisches Controlling und Consulting beim Unternehmen. Darüber sprechen wir dann auch. Mhm. Wir beginnen aber trotzdem ein bisschen mit meiner neugierigen LinkedIn-Recherche über Karriere, Werdegang. Und da steht als erster Eintrag, den du selbst gemacht hast, ein Gasthof in Oberösterreich. Ich tippe auf einen Familienbetrieb.
Es war ein Familienbetrieb, richtig. Ich habe dort meine Lehre gemacht als Koch und Kellner. Es war eine Zeit, wo ich nicht mehr zur Schule gehen wollte und die Noten entsprechend waren und ich habe mir einen Job suchen müssen. Und ja, da hat es damals diesen Slogan gegeben, Karriere mit Lehre.
Schön.
Und meine Eltern haben mich damals sehr unterstützt auch dabei, das Richtige zu finden. Und ich glaube, es war im Nachhinein gesehen absolut das Richtige.
Und wenn ich mich recht entsinne beim Vorgespräch, kommen wir da zu dem Thema dann noch irgendwann einmal zurück am Ende der Folge. The Landmark in London sticht mir natürlich auch ins Auge, auch da ein paar Worte dazu.
Ja, das war nach der Matura, die ich nachgeholt habe, nach meiner Lehre in Bad Ischl, bin ich dann ins Ausland gegangen. Das war immer so mein Drang irgendwie auch und was mir empfohlen wurde, auch vom Seniorchef, dann kann man sagen, das war so irgendwo ein Mentor neben meinen Eltern, der mich stark geprägt hat und der hat gesagt, raus in die Welt anschauen. Und da bin ich dann nach London gegangen und habe in einem 5-Sterne-Hotel gearbeitet, was sehr, sehr spannend war, sehr, sehr interessant war. Es waren sehr viele prominente Leute im Hotel. Wir waren an der direkten Route zum Wembley Stadium.
Wow.
Und deshalb auch sehr viele Künstler bei uns im Hotel.
Ich glaube, da haben wir auch einen Spoiler für später in der Folge, was Stadien betrifft. Ich freue mich dann immer, wenn sich dann so die Kreise schließen. Kommen wir noch dazu auf jeden Fall. Ja, da nimmt man, sage ich mal, jetzt frech als junger Bursch schon einiges mit in solchen Locations, oder?
Absolut, absolut. Also es war für mich im Nachhinein betrachtet, nachdem ich da ein paar Jahre schon dort war, ein Riesenschritt aus einem Ort mit 6.000 Einwohnern in eine Stadt zu gehen mit gut 10 Millionen Einwohnern. Es hat damals noch keine Mobiltelefone gegeben und die ganzen Eindrücke, die man dort von so einer Multikulti-Stadt sammeln kann, die prägen einen natürlich und was man auch, also was mir zumindest ist so gegangen, man lernt das eigene Land viel mehr zu schätzen, was man im eigenen Land hat.
Und so ein bisschen Englisch lernen on the job ist auch kein Fehler, ne?
Das war eigentlich der Sinn und Zweck der ganzen Geschichte, dass ich Englisch lerne.
Nämlich perfektioniere in der Schule.
Genau, ja, genau.
Ja, es geht weiter mit Studium und dann Accenture, BDO, große Adressen. Sprechen wir auch noch kurz über diese Zeit, Manfred.
Ja, also zurück aus London war mein erster Job dann bei Accenture, damals noch Anderson Consulting. Ich habe dann auch die Umfirmierung quasi mitgemacht und ja, habe dort sehr, sehr viel gelernt. Das war mein erster Bürojob eigentlich.
Darf ich kurz fragen, das war in Wien?
Das war in Wien.
War das schon im Börsegebäude?
Das war im Börsegebäude war natürlich extrem beeindruckend, wenn die Börse, die Tür vom Börsegebäude aufgeht und man hineingehen kann in das tolle Gebäude. Ja.
Dort, wo die Touristen noch immer hingehen, wenn sie die Wiener Börse und die Aktive besuchen wollen, da hat die aktuelle Börse keine Chance. Ja, genau. Die Idee war immer, die U-Bahn-Station Herrengasse umzubenennen in Wiener Börse, war es bis jetzt nicht gelungen. Ja, Accenture Executive Assistant, also zu einem Partner dort.
Ich war da zu einem Partner, der den Finanzbereich übergehabt hat, zugeordnet. und habe in diesem gut einem Jahr sehr, sehr viel gelernt, was PowerPoint, Excel und all diese Tools von Microsoft betreffen, weil das ja für mich alles Neuland war.
Und du bist dann immer stärker, wenn ich sehe, in die Richtung Controlling auch gegangen, in Richtung Auditing und so weiter. Das war dann auch bei BDO eine Rolle.
Genau. Ich habe dann zu studieren begonnen, weil ich mich weiterbilden wollte noch und habe Finanzrechnungs- und Steuerwesen begonnen an der FH Wien zu studieren und habe mir dazu einen passenden Job gesucht für einen Teilzeitjob, und das war bei der BDO und war dem Prüfungsteam von einem Partner und klassisch als Revisionsassistent eingesetzt.
Und dann Shell Austria, auch großartige Adresse natürlich. 2004 bis 2007 Business Controller, also dann in der Ausübung des Erlernten quasi noch einmal.
Genau. Das war dann, wie ich mich spezialisiert habe, im letzten Drittel meines Studiums auf Controlling, habe ich mir dann einen Job wieder gesucht, auch der zum Studium passt, wo ich das Erlernte auch umsetzen kann, und bin eben damals zur Shell gewechselt und war dort für quasi das Tankstellen-Controlling zuständig und habe dort die üblichen Controlling-Tätigkeiten ausgeführt.
Wir wollen lange noch über die Strabag Real Estate und deine Rolle sprechen, sonst hätte ich jetzt, glaube ich, 30 Minuten Fragen zu Tankstellen-Controlling, aber das lassen wir mal weg. Es ist auch eine Geschichte, dass Strabag Real Estate, du bist laut LinkedIn seit Jänner 2018 dabei, aber eigentlich schon seit 2007, weil da beginnt ein Eintrag Raiffeisen Evolution und du als Abteilungsleiter Konzerncontrolling. Hol mal die Hörerinnen und Hörer mal rein, warum das zusammenhängt.
Das hängt deshalb zusammen, weil die Strabag an der Raiffeisen Evolution zu 20% beteiligt war. 20% haben die Unica gehalten und 60% mehr oder weniger der Raiffeisen-Konzern. Deshalb spricht man gern davon, dass die Raiffeisen Evolution schon, oder wir seit, oder ich zumindest seit 2007 quasi im Konzern bin, der Strabag.
Und das war doch dann irgendwie das Lehman-Jahr. Was hat das damals mit der Branche gemacht?
Genau, es war natürlich eine sehr schwierige Phase, schwierige Zeit für die Immobilienentwicklung. Wir waren sehr stark im CI-Bereich auch unterwegs als Raiffeisen Evolution. Und es war natürlich für alle Immobilienentwickler keine leichte Zeit.
Ja, lieber Manfred, dein Kollege Erwin Gröss hat auch schon einiges natürlich über die Strabag Real Estate gesprochen in Folge 1 dieser Staffel. Ich würde sagen, wir springen gleich mal rein ins Jahr 2026 in deinen Job Bereichsleiter kaufmännisches Controlling und Consulting bei der Strabag Real Estate, und ich beginne damit, was macht man da in der Rolle?
Naja, ich führe ein Team mit 6 Mitarbeiterinnen und wir kümmern uns kurz gesagt darum, dass die Projekte wirtschaftlich funktionieren. Also wir kümmern uns um die üblichen Controlling-Tätigkeiten, Monatsabschluss, Soll-Ist-Vergleicherstellung, Reportings, Analysen, und ein ganzer zentraler Punkt ist der Vorschauprozess, den wir quasi vorgeben und wo wir dreimal im Jahr unsere Vorschau machen für das Jahresergebnis. Was den Job für mich sehr, sehr spannend macht, ist, dass ich von der Akquisitionsphase bis zum Verkauf von Projekten involviert bin. Das heißt, sobald ein Projekt in die Phase kommt, wo wir Richtung Vorstandsantrag gehen, wir müssen jedes Projekt bei uns, jeden Liegenschaftsankauf bei uns vom Vorstand genehmigen lassen. Da wird ein Vorstandsantrag geschrieben, der geht mehr oder weniger über meinen Tisch, da gestalte ich mit beim Antrag, bis hin zur Projektentwicklung dann. Verfolgen wir die Projekte und sind immer involviert als kaufmännische Abteilung, eben hin bis zum Verkauf. Und das, finde ich, macht es einfach spannend, weil man sieht, was sich von einer Liegenschaft über die Projektentwicklung, was dann entsteht, bis hin zu einem Projekt, wo dann Wohnungen entstehen oder Bürogebäude, Hotels etc. Für Menschen, die dann darinnen wohnen oder dann ihr eigen nennen können. Und das finde ich einfach toll, diese Entwicklung mitzuverfolgen.
Klar, jedes Projekt ist anders, aber es gibt sicher unglaublich viele Skaleneffekte auch, weil ja denn die Journey auch immer wieder parallele Aktivitäten auf deinem Schreibtisch verlangt.
Ja, es sind alle Projekte, wenn wir jetzt Richtung Wohnbau denken, man baut Wohnungen, aber es ist jedes Projekt unterschiedlich.
Das macht es auch spannend.
Und das macht es einfach spannend, genau.
Und Controlling, das muss ich auch reinbringen, das klingt immer so nach Kontrolle, ich finde es aber nach Big Data, und man kann so viel lernen und irgendwie so auch aufbereiten. Ne?
Es ist positiv. Ja, viele glauben, Controlling kommt von Kontrolle, das ist es aber überhaupt nicht, sondern Kontrolle habe ich einmal gelernt beim Professor Eschenbach, glaube ich, hat er geheißen. bedeutet führen, und zwar das Management unterstützen, die Vorstände unterstützen, und der hat immer diesen Steuermann aufgezeichnet als den Controller.
Wunderbar. Lieber Manfred, wir sind in einem Aktienpodcast. Eigentlich sprechen jetzt über Anlegerwohnungen. Ich freue mich sehr. Holen wir mal die Hörerinnen und Hörer kurz rein. Was ist eine Anlegerwohnung?
Eine Anlegerwohnung ist etwas im Gegensatz zur Immobilie, was weniger volatil ist, wirft weniger Rendite ab. Man hat aber stabile Mieteinnahmen, sofern sie vermietet ist. Und ist eine Anlegeform, die eher konservativ ist gegenüber einer Aktie. Aktien sind doch volatiler, sind Risiko, haben ein höheres Risiko, werfen höhere Renditen ab, aber Anlegerwohnung ist etwas eher Konservatives.
Jetzt schaue ich natürlich täglich auf den Aktienmarkt und freue mich auch immer wieder über die Strabag-Aktie, ist aber jetzt Nebenthema, und kriege auch mit, dass seit circa 12 Monaten in meiner persönlichen Wahrnehmung wieder eine bessere Marktsituation bis hin zu einer guten Marktsituation da ist für Anlegerwohnungen. Wie siehst du das?
Ja, also die letzten Monate oder das letzte eineinhalb Jahre, die waren nicht einfach. Natürlich, der Markt hat sich aufgrund der Zinserhöhungen sehr stark verändert. Man spürt es aber, wie du schon gesagt hast, man spürt es, dass der Markt schon langsam zurückkommt und dass die Anleger wieder vermehrt in Immobilien investieren auch. Immobilien sind doch etwas verständlicher und greifbarer vielleicht für viele als wie Aktien. Und ja, es geht wieder bergauf.
Jetzt wissen wir von den Aktien, dass steigende Zinsen auf Basis der Konkurrenzsituation bei den Assetklassen ein bisschen Aktien unattraktiver machen, weil ich sie risikolos auch kriege. Welchen Faktor spielen die Zinsen bei Anlegerwohnungen? Ich kann mir es vorstellen, aber ich mag es von dir hören.
Ja, vor allem, wenn man variabel finanziert ist, dann hat eine Zinserhöhung natürlich enorme Auswirkungen auf meine Anlegerwohnung, auf die Kosten. Ich habe zusätzlich Finanzierungskosten und die schmälern natürlich meine Rendite.
Das haben wir vor circa 3 Jahren in einer extremen Geschwindigkeit natürlich gesehen. Ich interessiere mich jetzt Anlegerwohnung. Wie komme ich dazu? Wie kaufe ich eigentlich eine Anlegerwohnung als Privatperson?
Also wie man eine Anlegerwohnung kauft, sollte man sich vorher gut überlegen. Man sollte sich überlegen, wie viel Kapital möchte ich einsetzen, wie viel Eigenkapital möchte ich einsetzen, wie finanziere ich, mache ich einen variablen Zinssatz, einen fixen Zinssatz, wenn wir in Wien bleiben, in welchem Bezirk möchte ich investieren. Dann sollte man gut überlegen, wie meine Zielgruppe aussieht, wen will ich ansprechen, welche Mieten sind realistisch in der Gegend. Also man sollte sich, bevor man in eine Anlegerwohnung investiert, schon sehr gut informieren.
Also Anlegerwohnung heißt einmal ganz banal, ich wohne nicht selbst drin, sondern will sie vermieten.
Genau.
Ja. Genau. Und es basiert natürlich nicht nur auf Fremdkapital, nehme ich an, sondern wenn ich Eigenkapital habe, geht es auch so.
Geht es auch so natürlich, ja.
Aber so, weil du das Fremdkapital und die Zinssituation so in den Mittelpunkt gestellt hast, nehme ich an, dass ein Schwerpunkt doch fremdfinanziert, oder?
Es finanzieren sicher viele mit Fremdkapital, vielleicht mit mehr Eigenkapital als manch anderer. Es kommt wahrscheinlich auf die finanzielle Lage des Anlegers an oder der Anlegerin an. Ja.
Wenn ich mich jetzt entschieden habe für die Asset-Klasse und so eine Wohnung kaufen will, wie geht das dann zum Beispiel im Kontakt mit euren Projekten und so weiter vor sich?
Also wir haben bei uns in-house eine Vertriebsabteilung, die sich um den Vertrieb unserer Wohnungen, die wir bauen, kümmern. Dort wird dann ein Erstkontakt aufgenommen. Und als Anleger muss man sich auch gut überlegen, dass das Geld, das man investiert, eventuell erst nach 3 oder 4 Jahren zurückkommt.
Hätte ich sogar viel länger geglaubt, ja.
Ja, bis mal irgendwas zurückkommt, sage ich einmal. Okay. Es ist so, dass bei Neubau Vorbart Käufen, das heißt, man kauft eine Wohnung quasi vom Plan weg, ist es so, dass das Kapital einmal gebunden ist. Der Bau beginnt vielleicht sogar erst, nachdem die Wohnung gekauft wurde. Der Bau einer Wohnhausanlage dauert circa 20 Monate. Da muss man sich noch nach Fertigstellung einen Mieter suchen, eventuell eine Küche reinbauen, je nach Zielgruppe die Wohnung ausstatten. Und dann hat man natürlich diverse Anlaufkosten aus der Finanzierung auch. Und dann kann es schon 3 bis 4 Jahre dauern, bis wirklich einmal eine stabile Miete reinkommt.
Wieder eine Zwischenfrage von mir. Ich schaue auf eurer Homepage nach, finde ein Projekt, das mir taugt, dann mache ich da mit euch irgendwie den Kontakt und eventuell auch den Kauf. Aber den Mieter suche ich mal selber, ist das richtig?
Genau, den Mieter sucht sich, der eine Wohnung kauft, selber, da unterstützen wir nicht.
Ja. Okay, na, das ist wichtig auch zu sagen. Und du hast gesprochen von stabilen, risikoärmeren Veranlagungen. Welche Renditen sind da möglich, Manfred? Ungefähr in einem Korridor?
Ich würde sagen, konservativ betrachtet und in guten Lagen sind Renditen von 2 bis 4% absolut möglich. Ja.
Man liest immer wieder von der Mikrolage. Da bitte ich dich, den Begriff einmal herzuleiten, auch für die Hörerinnen, und wie wichtig das ist eigentlich auch für die Erfolgsrechnung, die ich dann als Anleger habe.
Ja, die Mikrolage ist sehr, sehr wichtig. Manche sagen sogar, das ist teilweise wichtiger als der Bezirk. Und 2 Wohnungen im gleichen Bezirk können aufgrund der Mikrolage ganz andere wirtschaftliche Erfolge erzielen. Als Mikrolage bezeichnet man eigentlich das Umfeld, also die Straße, das Gebäude selber. Die öffentliche Anbindung ist sehr, sehr wichtig. Wie ist es mit dem Lärm? Ist es sehr laut oder eher nicht? Ist man im Grünen? Und natürlich auch die Nahversorger für den täglichen Bedarf, also Supermärkte etc. sind, das zählt mal alles zur Mikrolage und sind wesentliche Faktoren für den Erfolg einer Wohnung.
Und da ist ja Wien ein fast-changing-Markt irgendwie mit Lärm und so weiter, weil Baustellen kommen, dann muss man auch den künftigen Lärm irgendwie ein bisschen im Blickfeld haben, ein bisschen Baustellenrecherche machen, Big Projects und so weiter.
Ne? Genau, wenn man sich gut vorbereitet auf den Kauf einer Anliegerwohnung, dann schaut man auch auf die Zukunft, wenn man dann auch schaut, was entwickelt sich in der Umgebung, werden Schulen gebaut, wird eine Universität vielleicht gebaut, entsteht überhaupt ein vielleicht Teil eines neuen Bezirks. Auf das muss man natürlich auch achten, hat einerseits vielleicht einmal den Lärm für eine gewisse Zeit lang, aber natürlich, wenn sich so ein Quartier entwickelt, auch hat man dann nutzt man auch das alles mit.
Du hast das eh schon in einigen Punkten angekündigt. Ich gehe jetzt noch einmal in meinem Kopf die Anleger-Journey irgendwie durch. Jetzt habe ich die Wohnung erworben, jetzt habe ich eine Vermietung quasi selbst gecheckt. Wie geht es dann eigentlich weiter so ein bisschen mit meinem Cashflow? Du hast gesagt, man muss ein bisschen warten und so weiter.
Ja, wichtig ist, wenn man sich überlegt, eine Anlegerwohnung zu kaufen, wie schon gesagt, dass man das gut plant, dass man nicht so optimistisch an die Sache herangeht, sondern dass man sich ein Big Picture macht über das, was man vorhat. Man muss halt darauf achten auch, dass man nicht nur für die Wohnung zahlt, sondern man muss auch auf Nebenkosten achten, man muss man muss Rücklagen bilden, damit man dann mit der Wohnung auch wirklich eine Freude hat, weil wenn man mal einen Mietausfall hat, wenn man zeitlang keinen Mieter hat, dann sollte man Rücklagen haben, um die laufenden Kosten, wie Finanzierungskosten zum Beispiel, bedienen zu können, oder auch Rücklagen bilden für Instandhaltungen. Das wird sehr gerne vergessen und es wird oft sehr, sehr scharf gerechnet von Investoren und dann kann es sein, dass man natürlich in Probleme kommt, wenn dann irgendwas Unvorhergesehenes passiert. Und was auch immer wieder passiert, ist, dass emotionale Kaufentscheidung getroffen wird. Das heißt, man ist völlig überwältigt von der Gegend, von der Wohnung. Die Wohnung ist so super schön und hat sich aber die Lage rund um die Wohnung vielleicht zu wenig angeschaut. Und da kann es dann natürlich passieren, dass man diese Mieten, die man sich erwartet, nicht erzielen kann, weil sich dann die Lage vielleicht nicht so entwickelt, wie man sich das gedacht hat, oder die Umgebung halt doch nicht so toll ist, wie man selber gedacht hat. Also ich empfehle da immer, wenn mich Freunde fragen, geht's ein paar Mal hin, geht's am Tag hin, geht's am Abend hin, nehmt Freunde mit und schaut sich die Dinge gut an, die ihr kauft, weil es ist ja doch eine große Investition.
Ja, sind wir fast ein bisschen im Behavioral Finance drin. Man soll sich ja auch in eine Aktie nicht verlieben, sondern durchaus ein bisschen näher hinschauen.
Genau.
Ist ein Thema. Jetzt weiß man ja bei Aktien, das ist natürlich typbezogen, was man da kauft und so weiter. Wird auch bei den Anlegerwohnungen so sein, aber gibt es irgendwie so die ideale Anlegerwohnung so im Durchschnitt? Wie groß ist so eine Anlegerwohnung aus eurer Erfahrung, die besonders gut gut geht, sage ich jetzt mal wienerisch.
Typische Anliegerwohnungen sind 1 bis 2 Zimmerwohnungen, also so circa 35 bis maximal 60 Quadratmeter, weil die auch für die größte Zielgruppe geeignet sind. Das sind Singles, das sind Paare und Berufseinsteiger. Und das ist natürlich dann auch ein Garant, wenn man so eine Wohnung hat, dann spricht man große Zielgruppe an und ist nicht der Garant, aber es hilft dafür, dass man einen guten oder dass man Mieter findet. Ja.
Und euer Schwerpunkt beim Unternehmen, ist das Wien?
Wir sind hauptsächlich oder stark in Wien vertreten, aber auch in Österreich, in den Bundesländern, sowie Tirol, Salzburg, Oberösterreich und Graz in der Steiermark.
Also du hast mich jetzt ja schon sehr, sehr, sehr neugierig gemacht und was ich an dieser Staffel besonders lässig finde, ist, dass deine Kollegin, nämlich die Melanie, pro Podcast-Folge ein Immobilienprojekt kurz einspricht und das hören wir uns jetzt mal an, was für diese Folge 2 mit dir ausgesucht wurde.
Nächster Halt, Weitblick. Hallo, Börse People Community. Kennt ihr das? Wenn ihr euch nicht entscheiden könnt, so ist es mir heute ergangen. Über welches Projekt möchte ich mit euch sprechen? Nachdem ich im 2. Bezirk einen Termin hatte, habe ich mich für den Weitblick, unser Leuchtturmprojekt im Gewerbe, entschieden. Herausragend, wächst es in prominenter Lage an der U2, direkt neben dem Wiener Ernst-Happel-Stadion. Ein moderner, reizvoller Standort für Büromieter, auch Investoren. Und welcher Kontrast, ein architektonisches Highlight im grünen Prater. Immerhin ein Hochhaus mit 35 Stockwerken und einer strahlenden Glasfassade. Es vereint moderne Büroflächen mit einem hochwertigen Hotel, Coworking Spaces und auch Gastronomie. Fertigstellung ist voraussichtlich 2028. Eins steht für mich heute schon fest. Ich bin ganz sicher in der öffentlich zugänglichen Skybar zum Afterwork Sunset. 360 Grad Blick über Wien. Was meint ihr? Sehen wir uns im Weitblick? Wenn ihr mehr Informationen darüber wollt, die Daten legt Christian wie immer in den Shownotes. Und nicht vergessen, dranbleiben lohnt sich. Stay tuned.
Ja, Weitblick Wien. Ja, die Strabag ist ja einen weiten Blick gewöhnt, irgendwie vom Headquarter her. Sprechen wir über den Weitblick, den die Melanie jetzt vorgestellt hat.
Ja, der Weitblick ist natürlich ein für uns in Wien ein Landmark-Projekt, das wir glücklicherweise vor gut einem Jahr erwerben konnten. Es wird dort ein Mixed-Use-Hochhaus gebaut werden und wir haben auch schon einen ersten Mieter, die Dorint-Gruppe, die auch die Skybar dann betreiben wird. Und wir sind schon sehr gespannt, wie das Ganze dann ausschauen wird, weil es ja doch sehr hoch ist. Das Happel-Stadion ist gleich an Schuss entfernt, kann man sagen. Und ob man dann
ein Free-Kick auf die Skybar rauf.
Ja, genau, ein Free-Kick. Und Da wird man dann sehen, ob man von der Skybar vielleicht auch sogar ein paar Spiel oder
Teile des Spielfelds vielleicht.
Also, ja, vielleicht sieht man Teile vom Spielfeld, genau.
Und damit ist der Spoiler auch ein bisschen aufgelöst mit dem Stadion, das wir in der Frühphase dieses Podcasts erwähnt haben. Wie gesagt, das ist für mich ein Highlight immer, diese Immobilienprojekte. Und ja, da ist dann in den Shownotes auch eine Mailadresse stets verlinkt, auf die ich jetzt hinweisen will, wenn man da Näheres wissen will zu dem Projekt der Podcast-Folge. Und das ist in dem Fall halt Weitblick gewesen. Lieber Manfred, zurück zu unserer Folge. Wir haben jetzt auch viel über die Risiken gesprochen, ein bisschen auf Fehlerkultur. Was kann ich denn falsch machen, wenn ich so eine Anlegerwohnung kaufe als Käufer?
Naja, falsch machen kann man vieles.
Ja, denke ich.
Also, dass man das Ganze nicht gut plant, nicht durchdacht hat. Ich empfehle auch immer Leuten, die mich fragen, dass man einen Rechtsanwalt und auch einen Steuerberater kontaktiert, um sich wirklich optimal zu erkunden. Man muss auch den Bauträger sich anschauen und auch die Baufirma, die Wohnung baut, ob die seriös sind. Und vor allem in der heutigen Zeit, leider aufgrund der Marktsituation, hat es ja doch einige Insolvenzen gegeben und da ist es dann für einen Anleger doch wichtig, dass ein Projekt auch fertig gebaut wird.
Ja, fertig bauen ist auch so ein Stichwort, das erwarte ich mir natürlich als Anleger und ihr werdet eigentlich nie fertig mit dem Bauen, weil Projekt für Projekt kommt, abgeschlossen wird und die nächsten, das macht auch Spaß, glaube ich. Du bist ja in der Recherche auch dabei, glaube ich, wie du eingangs gesagt hast.
In der Akquisitionsphase bin ich auch dabei, ja, genau. Weil wir als kaufmännische Einheit in alle Projekte eingebunden sind, und das beginnt eben beim Liegenschaftsankauf schon. Wenn die erste Wirtschaftlichkeitsberechnung gemacht wird, helfen wir mit und schauen uns die Wirtschaftlichkeitsparameter an. Dann geht es weiter zum Vorstandsantrag.
Wie das funktioniert, das hast du erzählt, und jetzt interessiert mich nur noch, was dir, Manfred, Spaß macht an dem Job, wie du ihn jetzt ausüben kannst.
Ja, mein Job ist sehr, sehr abwechslungsreich, und aufgrund meines Ursprungs, sage ich einmal, wo ich herkomme, von meinem ersten Job aus dem Tourismus auch, ich habe gern mit Menschen zu tun, gern mit Leuten zu tun. Und das passt super bei uns auch hier, weil ich mit allen Bereichen, also mit der Akquisitionseinheit, mit der Projektentwicklung Wohnbau und Gewerbe zu tun habe. Und das macht es einfach abwechslungsreich, und ich bin einer, der halt gerne zu Menschen hingeht. Und wenn es Dinge zu besprechen gibt, dann passiert das bei mir meistens nicht über Teams, sondern ich stehe auf und gehe zu den Leuten hin. Und das ist für mich ganz, ganz wichtiger Faktor in meinem Berufsleben.
Tut mir urgut, dass das mal wer gesagt hat. Mir ist das auch persönlich immer viel, viel, viel wichtiger. Und ja, private Fragen stelle ich eigentlich nicht, aber so ein bisschen Hobbys ziehen wir immer rein noch in die Folge. Und da weiß ich aus dem Vorgespräch zwei Dinge. Kochen überrascht mich jetzt nicht mit der Geschichte. Bad Ischl natürlich, und Sport überrascht mich auch nicht, wenn ich dich anschaue, aber sprechen wir auch darüber kurz.
Ja, Kochen, das ist, ich habe es in der Lehre gemacht. Hat mir Spaß gemacht, aber nicht so Spaß gemacht, wie es mir jetzt Spaß macht. Und ich sehe Kochen als Ausgleich zu meinem Beruf, zum Alltag. Und es ist etwas, wo man Menschen Freude machen kann damit. Und ich koche eigentlich wirklich jeden Tag am Abend zu Hause für meine Familie. Und das macht mich einfach glücklich und freut mich.
Da kriege ich gleich einen Hunger. Und jetzt reden wir noch über den Sport.
Ja, und als Ausgleich zum Essen muss ich natürlich auch was tun. Und Sport ist auch immer im Mittelpunkt bei mir gestanden, mein ganzes Leben lang. Und ja, und versuche halt regelmäßig Sport zu machen, gehe ins Fitnesscenter. Wenn das Wetter jetzt wieder besser wird, werde ich wieder laufen gehen.
Straber Grill Estate, kann man ja super weglaufen.
Naja, ne? Super, ja. Wir haben seit gut einem halben Jahr haben wir eine Lauftruppe. Und ja, ich glaube, wir haben es leider nur einmal geschafft bisher. Ja. Wir haben uns das vorgenommen, dass wir...
Zu viele Projekte.
Ne? Wir nutzen die Mittagspause, haben wir gesagt, und laufen von hier weg. Und es gibt da genügend Möglichkeiten. Und jetzt haben wir uns fest vorgenommen, dass wir es mit Frühlingsbeginn auch wirklich starten, diese Laufrunde, wo wir dann hoffentlich zu fünft oder zu sechst unsere Runden drehen.
Lieber Manfred, ich spiele schon meine Abspannmusik, unsere gemeinsame Abspannmusik für diese Season. Hat mir riesig Spaß gemacht, mit dir zu plaudern. Eine Infoadresse zum Projekt dieser Ausgabe, zum Weitblick, findet man natürlich in den Shownotes. An euch da draußen, danke fürs Reinhören in diese inspirierende Folge, und ein Tschüss einmal von meiner Seite.
Tschüss und vielen Dank für die Einladung, Christian.
Ich freue mich, hat mir Spaß gemacht und viel gelernt. So gehört es ja auch für den Podcaster. Danke dir.
Danke. Give yourself demon bow and come.